Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Reihe Du entscheidest bewusst. Jetzt. Bevor ich mich vorstelle und dir sage, warum ich dir diesen Podcast anbiete, mag ich mit dir teilen, was du davon hast, wenn du dir diese erste Ausgabe mit dem provokanten Titel »Müssen wir um unser Überleben fürchten?« oder »Spielt nur unser Gehirn verrückt?« anhörst. Erstens. Du wirst dich und deine Mitmenschen besser verstehen, weil du wissen wirst, worauf dein Gehirn so reagiert, als ging es ums Überleben. Zweitens. Du wirst schneller merken, wenn dein Gehirn gerade meint, dass dein Leben in Gefahr ist. Und so kannst du dann drittens rechtzeitig eingreifen, bevor du wieder deinem vertrauten Stressmuster ausgeliefert bist. Und viertens. Am Ende des Podcasts kannst du bewusst entscheiden, ob es sich für dich lohnt, mit dir selbst und deinen Mitmenschen so zu interagieren, dass sie eure Gehirne nicht unbewusst in den Bedrohungsmodus versetzt. Bevor ich dir das SCARF-Modell an die Hand gebe, das dir helfen wird, genau das zu tun, was ich dir gerade beschrieben habe, mag ich dir sagen, wer hier zu dir spricht. Mein Name ist Imme Bruce, und ich arbeite seit über 20 Jahren hauptberuflich als Trainerin und Coach. In den ersten 15 Jahren habe ich weltweit überwiegend Projektmanager und einige Projektmanagerinnen trainiert, beziehungsweise solche, die es werden wollten. Die überwiegende Mehrheit hatte ihre Karriere als Ingenieur begonnen und war dann zur Projektleitung befördert worden. Sie hatten zumeist wenig berufliche Führungserfahrung und manche hatten wenig Interesse daran, sich mit dem zwischenmenschlichen Aspekt und dessen Einfluss auf den Projekterfolg zu beschäftigen. Ich bin 100% davon überzeugt, dass die Inhalte, die ich im Training und Coaching vermittle, dazu führen, dass sich Menschen auf Augenhöhe und mit mehr Wertschätzung begegnen können und wollen. Meine Kernkompetenz besteht darin, eine innere Einstellung zu fördern, die es leicht macht, die vermittelten Methoden und Techniken so anzuwenden, dass sie zum Erfolg führen. Ich habe meiner Firma den Namen Quality Interactions gegeben, weil unsere Interaktionen, also unser konkretes Verhalten, die Beziehung kreiert, die wir erleben. Ich bin ein Beziehungsmensch und deshalb beschäftige ich mich seit meinem 14. Lebensjahr damit, wie Beziehungen entstehen, was sie beeinflusst und wie wir sie so gestalten können, dass sie uns gut tun und anderen nicht schaden. Wir können uns viel theoretisches Wissen aneignen, aber das ändert oft leider nichts an unserem Verhalten. Ich habe in meinen zahlreichen Coaching-Ausbildungen die Techniken und Methoden jeweils direkt einüben müssen, und zwar sowohl in der Rolle als Coach als auch als Coachee. Das war in beiden Rollen nicht immer lustig, aber sehr hilfreich. Mein großer Schatz ist die Tatsache, dass ich so über die Jahre gelernt habe, mich immer mehr selbst wertzuschätzen, statt meine Wertschätzung nur den anderen vorzubehalten. Ich kann heute von mir sagen, was schon mein Name im Englischen besagt: I'm me. Ich bin ich, mit allen Talenten, Erfahrungen, Macken und den Aspekten, die ich an mir mag oder auch noch nicht annehmen mag oder kann. Diese wertschätzende Haltung mir gegenüber spiegelt sich in meinen Beziehungen wider und dem, was mir das Leben bietet. Der Schlüssel, den ich dir anbiete, um bewusst zu entscheiden, und zwar jetzt, besteht aus drei Verhaltensweisen. Fühl deine Emotionen, versteh dein Gehirn und folge deinem Herzen. Das SCARF-Modell, das ich dir im Folgenden vorstelle, ist von David Rock. Und ich habe es in einer meiner Coaching-Ausbildungen kennengelernt. Und es beschreibt die 5 Bereiche sozialer Erfahrung, die das Gehirn genauso behandelt wie Überlebensfragen. David Rock hat diese 5 Bereiche so angeordnet, dass sie das Wort SCARF ergeben, weil er die Metapher benutzt, dass wir selber so unsere ganz eigene Art haben, wie wir einen Schal Knoten oder unseren Hals legen. Und dass wir das nicht gerne haben, wenn jemand kommt und diesen Schal durcheinander bringt und ihn anders neu arrangiert, als wir das selber machen würden. Und das genau passiert in diesen fünf Bereichen, wenn wir getriggert werden und unser Gehirn denkt, es geht in den Bedrohungsmodus oder es geht ums Überleben. Grundsätzlich kennt unser Gehirn nur zwei Zustände. Das ist der Bedrohungsmodus und der Belohnungsmodus. Neutral ist fürs Gehirn nicht vorhanden. Und das Verpannte dabei ist, dass der Bedrohungsmodus sehr, sehr leicht getriggert wird. Und das mag ich dir gerne genauer beschreiben. Ich arbeite in meinen Trainings gerne mit einem Modell, das heißt, ich arbeite hier mit Flipchart und ich nutze das auch jetzt, während ich das dir vorstelle. Und wenn du magst, stellst du dir vor, da ist ein Flipchart und dann ist da ein Kreis in der Mitte oder kein Kreis, sondern eher so ein Oval und da steht Scarf in der Mitte und nach links gehen wie so ein Pfeil dicke rote Balken nach außen und da steht weg von Bedrohungsmodus dran. Auf der anderen Seite von dem Oval wieder auch ein Pfeil in die andere Richtung, nach rechts raus. Das ist der Belohnungsmodus und das Hinzu. Na, unser Gehirn möchte hinzu, was sich gut anfühlt und weg von dem, was sich nicht gut anfühlt. Und dieses sich gut anfühlt, nicht gut, das ist auch schon genau der Schlüssel. Unser Kompass, den wir mitbekommen haben, der uns genau sagt, ob unser Gehirn gerade im Bedrohungsmodus ist. Das ist immer genau dann, wenn du dich nicht wohlfühlst. Das heißt, wenn du verwirrt bist, Schmerzen hast, frustriert bist, ängstlich, wütend, traurig oder auch unsicher. Jedes Gefühl, was sich nicht gut anfühlt, sagt dir, mein Gehirn ist gerade im Bedrohungsmodus. Auf gut Deutsch heißt es, ich bin im Stress. Und das, was man wissen muss, um sich selbst wirklich gut zu verstehen, ist, dass wir ja verschiedene Teile vom Gehirn haben, und zwar verschiedene alte Teile. Und der neueste Teil, der uns in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen, wo wir Sachen abwiegen, Pro und Contra, macht das Sinn, für mich macht es keinen Sinn, und wirklich überlegen, das passiert in dem Teil hinter der Stirn, das ist der sogenannte präfrontale Kortex. Und dieser Teil ist der Teil vom Gehirn, der mit allen anderen Teilen verbunden ist. Das heißt, er hat Zugang zu unserer Erinnerung, zu unserem Wissen, zu unserer Erfahrung, zu unserer Intuition, die ja so das ausmacht, dieses ganze Geballte, alles, was wir so wissen, was wir so zusammentun können, das uns dann sagt, das oder das stimmt für mich. Im Stress, im Bedrohungsmodus, wenn mein Gehirn jetzt meint, ich bin bedroht, mein Leben ist bedroht, dann wird genau dieser Teil, der mir am meisten helfen würde in der Situation, gewissermaßen abgeschaltet. Das heißt konkret, dass die Blutzufuhr von diesem Teil des Gehirns, also aus dem präfrontalen Kortex, abgeleitet wird, abgezogen wird und in die Skelettmuskulatur umgeleitet wird. Denn was müssen wir machen? Wenn wir bedroht sind, müssen wir entweder uns wehren, das heißt wir brauchen unsere Muskeln, um anzugreifen oder uns zu verteidigen, oder wir müssen ganz schnell laufen, oder die dritte Alternative ist, wir frieren ein. Da geht dann gar nichts mehr. So ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, wo wir dann einfrieren. Das heißt, genau in dem Moment, wo ich eigentlich und nicht nur eigentlich, sondern genau die Situation reflektieren müsste, was ist jetzt hier angebracht, wie ich jetzt reagiere, da fehlt uns genau der neueste Teil des Gehirns, der präfrontale Kortex. Und wir haben laut David Rock und einigen anderen genau eine halbe Sekunde Zeit, um zu merken, dass wir in diesen Bedrohungsmodus gehen, dass unser Gehirn sich bedroht fühlt. Um einzuhalten, um zu sagen, stopp, Augenblick mal, nein, jetzt nicht Angriff, nicht Verteidigung, nicht Flucht, nicht einfrieren. Ich gucke mir mal an, was passiert hier überhaupt gerade? Was sind denn die Fakten? Was nehme ich gerade wahr? Halbe Sekunde ist nicht lang. Aber wir haben diesen wunderbaren Kompass in uns, unsere Emotionen. Sobald ich merke, und deshalb sind die Emotionen so wichtig, dass es mir emotional nicht gut ist, dass ich irgendwie mich nicht wohlfühle. Weißt du, ab jetzt, dein Gehirn ist gerade im Stress. Und die Gefahr besteht, wenn du jetzt nichts tust, um aus dem Stress rauszukommen, läuft dann ganz normales Stressmuster ab. Und das ist sehr, sehr alt. Die Amygdala, in der unsere Emotionen gespeichert sind, also unser emotionales Gedächtnis auch, die ist mit 2 Jahren voll ausgebildet. Das heißt, die Art und Weise, wie wir agieren im Stress, ist ziemlich alt und meist wenig hilfreich. Was ich noch nicht erwähnt habe, aber du vielleicht mittlerweile längst rausgehört, ist, wofür ist unser Gehirn überhaupt da? Unser Gehirn hat als alleroberstes Ziel, unser Leben zu sichern, uns am Überleben zu halten. Und das bedeutet, dass unsere Sinnesorgane, unsere Wahrnehmungsorgane, also unsere Augen, unsere Ohren, unser größtes Sinnesorgan ist unsere Haut, unser Riechsinn und unser Geschmackssinn, ständig die Umgebung abscannt, ob wir sicher sind oder ob es irgendwas gibt, was hier nicht so ist, wie es für uns sein sollte, wie wir es kennen, was wir als die Norm tituliert haben, unbewusst. Wenn das der Fall ist, geht unser Gehirn in den Bedrohungsmodus. Und was das SCARF-Modell beschreibt, sind jetzt diese 5 Bereiche sozialer Erfahrung, die unser Gehirn genauso behandelt, als ginge es um unser Überleben. Bevor ich darauf eingehe, welche das sind, möchte ich dir aber nicht vorenthalten, dass es ja auch eine andere Seite gibt, nämlich die Seite, wo wir Gefühle haben, die sich gut anfühlen, wie zum Beispiel Freude und Neugier, Hoffnung, Zuversicht, Interesse und Vertrauen. Das sind so ein paar Beispiele für emotionale Zustände, die sich gut anfühlen. Die befinden sich in diesem Modell auf der rechten Seite. Und da geht es darum, dass das Gehirn, wenn wir uns so fühlen, Hormone ausschüttet, die sich einfach gut anfühlen. Das Gehirn empfindet Belohnung. Und man kann sich das so vorstellen, das Beispiel kennst du vielleicht auch schon, dass wir nicht von den Urahnen abstammen, die einen Säbelzahntiger für eine Schmusekatze gehalten haben. Die haben nämlich ihre Gene nicht weitergegeben. Und das ist wichtig zu wissen, dass wir von denen abstammen, die ein bisschen mehr Angst hatten, ein bisschen mehr das Risiko abgewogen haben. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch früher schon uns ernährt und haben vielleicht immer grüne Beeren gegessen. Die waren so ein bisschen sauer, aber es ging, konnten uns davon ernähren. Und dann haben wir mal eine rote, ganz süße Beere gefunden. Und das war lecker und das war eine Belohnung für unser Gehirn, weil das war leckerer, als wir gedacht haben. Und dann haben wir uns gemerkt, die roten Beeren, die nehmen wir gerne. Das ist wichtig, ist lecker, ist einfach schöner als die anderen. Es ist tatsächlich aber so, dass wir die Erfahrung, wo wir extrem Stress hatten, dass die länger abgespeichert werden und viel tiefer sich in unsere Zellen eingraben als die Belohnungssituation. Das heißt, ich brauche immer wieder Anerkennung, Wertschätzung, schöne Erlebnisse, um diese Belohnung wieder zu aktivieren oder eine neue zu empfinden. Während ich einmal eine schlechte Erfahrung gemacht habe mit jemandem oder in einer Situation, das reicht. Das reicht, um mein Gehirn dazu zu veranlassen, mein Leben lang dieser Gefahr auszuweichen. Und zwar unbewusst. Es sei denn, ich merke irgendwann, das grenzt mich ein. Und ich möchte es für mich bearbeiten. Ich möchte diese Erfahrung aus meinen Zellen raushaben. Und da gibt es wunderbare Methoden, wie man das machen kann. Und ich kann dir sagen, es lohnt sich. Bevor ich zu dem S komme, dass du vielleicht schon ganz neugierig bist, mag ich dir noch sagen, dass es eine Voreinstellung bei unserem Gehirn gibt. Und die Voreinstellung ist der Bedrohungsmodus. In meiner Coaching-Ausbildung hatte ich eine Trainerin, die einen wundervollen südafrikanischen Akzent hatte. Zumindest kam sie von daher und sie hatte einen wundervollen Akzent. Und die sagte, das Ganze war auf Englisch, "Your brain is a negative prediction machine." Zu Deutsch, dein Gehirn ist eine negative Vorhersagemaschine. Das ist das, was unser Gehirn macht. Deshalb kommen wir so leicht in negative Gedankenspiralen. Wenn wir erstmal anfangen, in die Richtung zu denken, dann aktiviert das alle Erfahrungen, die schlecht waren, die wir jemals gemacht haben. Und es wird einfach nicht besser. Und da können wir uns aber selber rausholen. Und umso besser, je besser wir wissen, was uns denn so triggert und wo die Gefahr besteht, dass wir überreagieren. Und jetzt kommen wir zu dem S von Scarf. Und zwar ist das allererste der Status. Und ich habe mir so ein paar Beispiele aufgeschrieben, die so speziell für unsere Zeit jetzt gelten. Generell steht Status für den Bereich, wo unser Gehirn abschätzt, und zwar sobald zwei Menschen zusammenkommen, wer in der Hierarchie höher steht. Und du darfst mal für dich selber überlegen, wo denn wohl das Gehirn gern stehen möchte in einer Gruppe von zwei oder mehr Leuten. Eher weiter oben oder eher weiter unten? Und wenn du denkst, eher weiter oben, hast du damit vollkommen recht. Denn, auch wieder evolutionsgeschichtlich gesehen, wer eine höhere Position hatte, mehr Sagen hatte, hatte in der Regel mehr zu essen, mehr Schutz und hatte auch mehr Gelegenheit, seine Gene weiterzugeben. Das heißt, wir wollen in der Hierarchie gerne weiter oben stehen. Wenn jetzt jemand gefühlt unseren Status bedroht, nämlich uns schief anguckt, uns nicht wertschätzt, uns irgendwie auf eine Art und Weise behandelt, die sich für uns so anfühlt, als wären wir nicht so viel wert, also eher weniger als der andere, dann geht unser Gehirn in den Bedrohungsmodus. Und zur Zeit von Corona, in der ich das hier aufnehme, kann unser Gehirn sehr leicht getriggert werden. Zum Beispiel in Bezug darauf, wie denn ein Arzt oder ein Experte mir vorschreiben darf, ob ich rausgehen darf oder nicht. Oder ob meine Regierung mir sagen darf, wie ich meine Gesundheit schützen soll. Da stellt sich jemand mit seiner Meinung über meine eigene und sagt, ich bin der Experte, ich bin für dich zuständig. Und das kann sein, dass ich das akzeptiere und sage, wunderbar, da sorgt jemand für mich, dann ist nichts getriggert. Oder ich denke, das passt mir nicht. Treffe gern selbst meine Entscheidung, was für meine Gesundheit hilfreich ist und was nicht. Wer bist du, dass du mir vorschreiben darfst, ob ich rausgehen darf oder nicht? Mit wie vielen Menschen ich mich treffe? Und du kannst für dich selber ganz leicht abschätzen, anhand deines Gefühls, wie es dir geht, mit den verschiedenen Einschränkungen, die wir zurzeit haben. Und einfach hinspüren, ist dein Gehirn gerade im Stress oder nicht? Das C vom Scarf-Modell steht für Certainty im Englischen und im Deutschen für die Sicherheit. Du ahnst es schon, Sicherheit ist für das Gehirn unendlich wichtig. In Krisenzeiten ist es wahrscheinlich so das Allerwichtigste, weil davon mein Überleben abhängt. Und was du vielleicht weißt oder auch nicht, ist, dass unser Gehirn versucht, so viel Energie wie möglich zu sparen. Deshalb sind all die Dinge, die wir immer und immer wieder tun, keine bewussten Abläufe mehr, sondern das geht automatisch. Du musst nicht jedes Mal neu überlegen, wie du eine Tür aufmachst. Du machst sie auf. Und wahrscheinlich kennst du verschiedene Varianten, wie Türen aufgehen. Du musst auch nicht überlegen, wenn du Fahrrad fährst, wie das geht, sondern du steigst aufs Fahrrad und du fährst los. Du musst auch nicht jedes Mal neu wieder lernen, wie du etwas liest. All das wird abgespeichert in den Basalganglien. Das sind automatische Bewegungsabläufe, die wir nicht bewusst ausführen. Und in Zeiten oder generell in Situationen, wo das Gehirn nicht abschätzen kann, bin ich sicher oder nicht, ist es hochgradig im Stress. Wenn es keine Vorhersagen treffen kann, weil die Fakten fehlen, weil ich es nicht überblicken kann, weil ich nicht weiß, wem ich glauben kann und wem nicht, ist das hochgradiger Stress fürs Gehirn. Was dabei so frappierend unangenehm ist, um das mal so ein bisschen britisch mit Understatement zu sagen, ist, dass in den Zeiten des Stress unser Körper nicht regenerieren kann. Das heißt, ich komme nicht zur Ruhe, selbst nachts nicht. Und ich baue diesen Stress nicht ab. Und dadurch bleibt er im Körper. Und mein Immunsystem wird herabgesetzt. Es wird gefährdet dadurch, dass ich Angst habe, dass ich unsicher bin. Weil in dem Moment, wo es um mein Überleben geht, geht es nicht darum, dass der Körper sich regeneriert. Es geht nur darum, dass er überlebt. Koste es, was es wolle. Das heißt, im Miteinander spielt die Sicherheit ja auch eine große Rolle. Wenn ich zum Beispiel Menschen begegne, ich treffe mich jetzt mit Freunden oder wir chatten über WhatsApp oder was auch immer, und ich weiß gerade nicht, wer glaubt denn was? Wer folgt denn welchem Trend? Wer findet denn was in Ordnung? Ich weiß auf einmal nicht mehr, ob ich frei sprechen kann. Selbst mit den Menschen, wo ich dachte, ich kenne sie gut. Weil im Stress alle Menschen unterschiedlich reagieren. Und so gut kenne ich manche einfach nicht. Da kann ich es nicht einschätzen. Und das schafft extreme Unsicherheit. Eine Sache, die auch eine Rolle spielt bei der Sicherheit, ist, dass für mein Gehirn das Vertraute sich sicher anfühlt. Selbst wenn das Vertraute sich nicht gut anfühlt, wenn ich es kenne, bleibe ich lieber da, als ins Ungewisse zu gehen, wo ich nicht weiß, was ich riskiere. Und dann bleibe ich lieber bei mir, halt meinen Mund, taste mich vorsichtig vor in Gesprächen. Und tatsächlich, weiß nicht, wie dir es geht, ich habe ein bisschen ein Problem damit, nein, nicht ein bisschen, ich habe ein Problem damit, wenn ich Menschen begegne, wo ich nur noch die Augen sehen kann. Wenn ich nicht sehen kann, wer ist das denn? Das ist für mein Gehirn, ist das hochgradiger Stress. Es ist auch im Stress, wenn Menschen mir ausweichen, auf dem Fußweg, wo ich nicht genau einschätzen kann, wollen die mich jetzt nicht anstecken? Oder haben sie Angst, dass ich sie anstecke? Es ist extrem verwirrend. Man nicht mehr weiß, wieso Menschen sich so verhalten, weil auf einmal alles anders ist. Zumindest in unserem Kopf. Das A vom SCARF-Modell steht für die Autonomie. Und die ist gerade sehr eingeschränkt, oder? Wie geht's dir? Autonomie heißt, wir haben dieses Bedürfnis, selber zu entscheiden, was für uns richtig ist und was nicht. Für unsere Gesundheit, für unser Leben, wie wir unseren Tag verbringen, mit wem ich mich treffe, mit wie vielen Menschen ich treffe. Das ist meine Eigenständigkeit, meine Selbstbestimmtheit. Und wenn die eingeschränkt wird, ist mein Gehirn im Stress. Und wenn ich im Stress bin, treffe ich merkwürdige Entscheidungen. Die sind oft nicht durchdacht. Oder nicht oft, sie sind nicht durchdacht. Weil im Stress kann ich nun mal nicht klar denken. Weil genau der Teil, den ich brauche, um zu reflektieren, um abzuschätzen, abzuwägen, nochmal zu überdenken, der Teil, der präfrontale Kortex, ist abgeschaltet. Wenn meine Autonomie gewahrt ist, dann fühle ich mich natürlich belohnt. Es ist auch so, wenn ich einen Job habe und ich fange irgendwo neu an, dann weiß ich noch nicht viel. Dann gibt es mir Sicherheit, wenn mir jemand ganz genau sagt, wie irgendwas gemacht wird. Und ich habe gerade ein Beispiel von heute im Kopf. Ich war beim Schreibwarenladen und stand draußen. Da war so eine Plakette auf dem Boden, zweiter Kunde. Weiter drin war eins erster Kunde, da war aber niemand. Dann waren zwei Verkäuferinnen da und es waren drei Kunden im Laden. Und ich wusste jetzt nicht, kann ich da jetzt rein oder warte ich hier draußen? Ich wusste auch nicht, was passiert, wenn ich frage. Ob ich dann auf den Deckel kriege oder wenn ich reingehe, es einfach mache. Hochgradige Unsicherheit. Autonomie ist, wenn ich das ausprobiere. Okay, ich probiere das mal aus. Ich riskiere das mal. Ist ja kein Schild dran. Und ich kann damit umgehen, wenn sie mir sagen, gehen Sie wieder raus. Und beim Job ist es eben so, wenn ich die Spielregeln kenne, wenn ich weiß, was zu tun ist, wenn ich weiß, was das Ergebnis sein soll und ich dann selber Expertise habe, Erfahrung habe und Wissen habe, wenn mir dann jemand ganz genau sagt, wie ich etwas tun soll, fühle ich mich persönlich sehr auf den Schlips getreten, weil meine Autonomie eingeschränkt wird. Es ist dieses Spiel zwischen Sicherheit, bitte sag mir genau, was ich zu tun habe, weil ich keine Fehler machen möchte. Und ich möchte ja auch dazugehören, dazu kommen wir gleich noch beim R von SCARF. Aber wenn ich die Spielregeln kenne und meine, ich wüsste, wie es geht, dann möchte ich bitte nicht gegängelt werden. Dann möchte ich meine eigene Entscheidung treffen. Und ich möchte, dass man mir vertraut, weil ich es auch tue. Relatedness ist der nächste Punkt beim SCARF-Modell. Es ist die Zugehörigkeit, das Zugehörigkeitsgefühl. Auch das stammt, wie die anderen, aus unserer Geschichte. Und es ist auch gerade extrem wirksam. Wir konnten früher nur überleben innerhalb der Gruppe, innerhalb des Stammes. Wenn wir ausgeschlossen wurden, war das der sichere Tod. Und für unser Gehirn ist das heute noch genauso. Die Angst, ausgeschlossen zu werden, nicht dazuzugehören, ist so, als würden wir wirklich mit dem Leben bedroht sein. Und wenn man dann nicht mehr weiß, wozu man gehört, zu welcher Gruppe gehöre ich denn jetzt? Zu denen, die noch arbeiten dürfen? Zu denen, die zu Hause bleiben müssen? Gehöre ich zu den Eltern, die sich jetzt 24 Stunden um ihre Kinder kümmern müssen, neben Job und Haushalt und allem drum und dran? Gehöre ich zu den Ärzten und Krankenschwestern, die extrem viel arbeiten müssen? Wo gehöre ich dazu? Zu welchen Freunden gehöre ich noch? Was mit meiner Familie? Wie sieht die das Ganze? Es ist eine hochgradige Unsicherheit, auch in Bezug darauf, gehöre ich dazu und wo gehöre ich dahin? Und das, was frappierend ist oder einfach nicht sehr hilfreich, ist, dass in Krisensituationen wir uns an der Masse orientieren. Besonders dann, wo es darum gehen würde, selber unseren Grips zu benutzen, vor uns selber loszugehen und die Fakten zu sammeln, uns verschiedene Standpunkte anzuhören. In dem Moment orientieren wir uns an unserem Nachbarn, an der Nachbarin, an den Freunden. Wie machen die das denn? Wie sehen die das denn? Das habe ich gerade nochmal extrem nachgelesen. Nein, Buch heißt The Hidden Brain. Darum geht es um die unbewussten Mechanismen, wie wir tatsächlich agieren. Unbewusst. Und das ist oft nicht hilfreich. Wir kreieren Zugehörigkeit natürlich selber durch die Art und Weise, wo wir uns zugehörig fühlen, was wir tun, wie wir uns verhalten. Und wenn wir uns zugehörig fühlen, also mit Menschen sprechen, die die gleiche Meinung vertreten, die den gleichen Sport haben, einen ähnlichen Beruf haben, fühlen wir uns zugehörig und das entspannt unser Gehirn, das freut uns. Da fühlen wir uns zu Hause, fühlen wir uns sicher, weil wir die Annahme treffen, dass wenn jemand ähnliche Verhaltensweisen hat oder einen ähnlichen Beruf oder Vorlieben, dann ist er uns auch sonst ähnlich und ähnlich heißt für unser Gehirn immer, diesen Menschen kann ich vertrauen. Wenn da ein bisschen anders ist, werde ich misstrauisch und ich sortiere alles, was ich von diesen Menschen höre und sehe, betrachte ich unter dem Blickwinkel des Misstrauens. Das heißt, mein Blickwinkel ist extrem eingeschränkt. Es ist wie so eine Brille, die ich aufhabe. Man sagt ja bei Verliebten, sie haben die rosa Brille auf. Wenn ich im Stress bin, habe ich meine Stressbrille auf. Da ist mein Fokus extrem eingeschränkt. Und hinterher fragt man sich manchmal, wie kann ich das übersehen haben im Nachhinein? Das war doch so deutlich. Das starrte mir doch ins Gesicht. Warum habe ich es nicht gemerkt? Ich habe es nicht gemerkt, weil in dem Moment meine Sinnesorgane auch sehr eingeschränkt waren. Weil unser Gehirn auch einen Teil hat, eine Instanz, wie man sie nennen will. Ich weiß auch nicht, wo sie sitzt, aber es gibt sie. Wir wollen Recht haben. weil es auch einfach unsagbar anstrengend ist, immer wieder zu entscheiden, was glaube ich denn und was nicht? Wem glaube ich? Was traue ich mich und was nicht? Und unser Gehirn hat ungefähr 2% macht es von unserem Körpergewicht aus, aber es verbraucht 20% unserer Energie. Und Entscheidung treffen ist das, was am meisten Energie kostet. Und das ist anstrengend. Und irgendwann ist dafür einfach keine Energie mehr da. Sozusagen limitiert am Tag, wie viel Entscheidungsmacht habe ich denn tatsächlich bewusst? Wir brauchen immer wieder zwischendurch Pausen, wo wir uns entspannen, wo wir nicht nachdenken, wo wir einfach nur Dinge tun, die uns gut tun, womit wir uns wohlfühlen, damit sich unser Gehirn regenerieren kann sozusagen, eine Pause hat, sich wieder auftankt. Nach draußen gehen ist super, in die Natur, Musik hören, Bewegung. Das Gehirn liebt Bewegung, es ist in der Bewegung entstanden, es hat sich weiterentwickelt durch unsere Bewegung. Unsere Ohren haben nicht gesessen vorm Computer, diese haben sich bewegt durch die Landschaft. Deswegen ist Bewegung so wichtig. Und der letzte Aspekt von dem SCARF-Modell, das F, ist die Fairness. Und da checken wir ab. Ist das, wie wir behandelt werden, ist das fair? Oder ist das nicht fair? Bekomme ich so viel, wie ich gebe? Ist das ein fairer Austausch? Oder werde ich gerade über den Tisch gezogen? Kriege ich gerade nur eine Art von Meinung präsentiert? Gibt es gerade nur einen Experten? Was ist mit all den anderen, die eine andere Meinung haben? Ist das fair, wenn die nicht gehört werden? Wenn die keinen Einfluss haben? Ich glaube, du hörst raus, dass unser Gehirn in dieser Zeit im Dauerstress ist. Allemal dann, wenn wir uns von morgens bis abends oder auch nur stündlich oder auch nur einmal am Tag mit Nachrichten beschäftigen. Wenn wir Horrorszenarien gesagt bekommen, wenn wir Fakten geliefert bekommen, die wir nicht nachprüfen können, wo uns jemand sagt, wie wir uns verhalten sollen und dass das Ganze zum Wohle aller ist. Das heißt, wir dürfen auch gar nicht aus der Reihe tanzen. Das ist riskant, dann gehören wir nicht mehr dazu. Und wir werden abgestraft, wenn wir es wagen, den Mund aufzumachen. Wenn wir uns überhaupt trauen. Das Unschöne ist, dass wir hinterher erst immer schlauer sind. Hinterher ist wissen, wem konnten wir denn vertrauen und wem nicht. Und meine Einladung an dich ist dir vor allem bewusst zu sein, wann dein Gehirn in diesen Bedrohungsmodus geht, in diesen Überlebensmodus, wo es denkt, in diesem Moment, mit diesen Nachrichten, mit diesem Zustand, ist dein Überleben bedroht. Oder ist dein Leben bedroht? Das ist es nicht. Während ich hier mit dir spreche, stehe ich in meinem Behandlungsraum mit meinem Flipchart. Draußen scheint die Sonne. Es ist ein Raum, in dem ich mich wohlfühle. Ich habe nette Nachbarn hier. Ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause. Ich lebe mit meinem Partner. Ich chatte mit meinen Freunden. Ich lese Bücher. Ab und zu gucke ich einen Film. Der Rest ist Kopfkino. Wie ich die Informationen bewerte, was für Zukunftsszenarien ich mir in meinem Kopf mache, das sind alles Gedanken. Nur diese Gedanken wirken sich aus darauf, wie ich mich fühle und darauf, wie mein Körper sich fühlt. Ob er in den Stressmodus geht und dadurch mein Immunsystem schwächt oder ob ich mich selber ermutige, ermuntere, mir selber Sicherheit verschaffe, auf welche Art auch immer. Und jeder und jede muss für sich selber wissen, wie sie das macht. Wenn es mir Sicherheit gibt und meine Angst sänftigt, wenn ich die Nachrichten sehe, sollte ich das tun. Wenn das nicht der Fall ist, sollte ich es besser bleiben lassen. Weil jeder und jede von uns ist für seine eigene und ihre eigene Gesundheit verantwortlich. Das kann uns keiner abnehmen. Kein Arzt, kann niemand. Wir haben die Freiheit, zumindest begrenzt, dass wir entscheiden, was wir denken. Also ob wir den Gedanken weiterdenken wollen. Ne, es gibt genug, die sagen, Gedanken, die kommen so. Die kommen auch mal angeflogen. Meistens ja die gleichen wie gestern. Aber wenn ich merke, was ich denke und spüre, was ich fühle, dann kann ich auch noch reinhorchen, was sagt denn mein Herz? Wo ist es denn überhaupt gerade? Spielt es gerade eine Rolle? Oder habe ich es gerade abgeschaltet? Weil es vielleicht eine völlig andere Meinung hat. Meine Einladung an dich, und das ist der Grund, warum ich das dir heute vorstelle, auch gerade in der Zeit, die wir jetzt haben, ist, dass du dir bewusst wirst, wie sehr wir gerade im Stress sind und auch in Stress versetzt werden. Und ich habe was dagegen, wenn man Menschen Angst macht, gerade in Krisenzeiten. Ich habe was dagegen, wenn es nur noch eine Meinung gibt und alle anderen lächerlich gemacht werden, die eine andere Meinung haben. Und ich habe was dagegen, wenn Menschen sich nicht mehr in die Augen gucken, wenn sie sich begegnen, wenn sie Angst haben voreinander und wenn Fakten einfach nicht genannt werden. Und du entscheidest für dich, was du machst mit diesen Informationen. Ich wünsche mir, dass du dir viel Zeit nimmst, immer wieder dich zu beruhigen, auf deine eigene Art und Weise. Das kann sein, dass du wunderschöne Musik hörst, dass du tanzt, joggen gehst, Fußball spielst, Gedichte schreibst, Bücher liest, die von schönen Dingen handeln. Deine Forschungskraft benutzt nicht, um Horrorszenarien zu entwerfen und dir selber Angst zu machen, sondern Forschung davon, wie es wieder sein kann, wenn wir einander wieder vertrauen, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir sagen, wie siehst du das denn? Und sag mir doch mal, wieso siehst du das denn so? Wenn wir verstehen wollen, was bei dem oder bei der anderen passiert. Und wenn wir zusammenhalten und gemeinsam durch diese Krise gehen. Und das können wir. Davon bin ich 100% überzeugt. Ich denke, wir wachsen dran. Ich denke, es ist eine ganz große Chance, dass diejenigen, die sonst eher den Mund halten, den Mund aufmachen und sich trauen zu sagen, ich bin anderer Meinung. Ich sehe das anders. Und ich will das so nicht. Es kann niemand für dich sprechen, du kannst nur für dich selber sprechen. Ich habe mein Leben lang gerne Wissen vermittelt, gerne Erfahrung geteilt und mir so viele Sachen angeeignet, immer vor dem Hintergrund, dass ich wahnsinnig leicht gestresst bin. Das Wissen darum, dass es mein Gehirn ist, das mich so stresst, weil ich einfach viel wahrnehme und das zuordnen können möchte. Manchmal ist es einfach zu viel. Hat mir sehr geholfen. So ist es nicht meine Schuld, wenn ich gestresst bin. Es ist etwas, was eingerichtet ist in meinem Gehirn. So sind wir konzipiert als Menschen. Und ich habe die Möglichkeit, das zu bemerken und es zu verändern, indem ich erst raus aus dem Stress gehe. Dafür muss ich ihn aber erstmal bemerken. Und das ist wahnsinnig hilfreich. Und in der Entspannung liegt die Kraft. Dann kann ich gucken, was ist mein nächster Schritt? Was fühlt sich für mich richtig an? Wo kann ich mich informieren? Mit wem kann ich mich kurzschließen? Wo kann ich mir Unterstützung holen? Du bist nicht alleine. Aber in der Angst haben wir oft das Gefühl, wir sind allein. Und ich wünsche dir ganz viel Zuversicht, weil ich bin sicher, wir werden hier dran wachsen. Individuell und als Gemeinschaft. Und ich wünsche dir frohe Ostern und eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Imme.